Heute sprechen wir über das Thema Holzrahmenbau, denn ich glaube, obwohl wir hier eigentlich immer über Holzrahmenbau sprechen, haben wir uns da noch nie wirklich im Detail mit beschäftigt, was eigentlich der Holzrahmenbau ist. Und ja, das werdet ihr heute hören in natürlich dem Podcast für Baufamilieninvestoren rund um das Thema Bauen mit Holz. Und ja, mit wem, wenn nicht mit Holger, sollte ich diesen Podcast heute beginnen? Genau, deswegen frage ich mal direkt Holger, woher kommt eigentlich diese Bauart Holzrahmenbau? Und ich kenne das nämlich eigentlich nur aus den USA, weißt du, als kleiner Junge vorm Fernseher saß, da lief Knight Rider, das A-Team, da sind die so mit ihrem Auto durch so ein Haus gesprungen und dann sah man direkt, das ist Holzrahmenbau. Aus den USA? Kommt das aus den USA?
Ja, das ist tatsächlich nicht ganz falsch. Also man hat tatsächlich in den USA das Schneiden von Holz weiterentwickelt. Man hat Sägemühlen gehabt. Warum? Weil es halt in Nordamerika unheimlich viel Holz gibt. Man wollte aus diesem Material mehr machen. Und ja, der Erfindergeist hat es dann gebracht. Man hat sozusagen Standardquerschnitte schneiden können. Und die hat man dann zum Bauen verwendet. Das ist ja eine relativ einfache Sache, mit Holz zu bauen. Das kann man ganz leicht lernen. Und ganz viele Menschen haben dann angefangen, mit diesen Standardquerschnitten aus Holz zu bauen. Und das hieß dort vielleicht auch Holzrahmenbau, nur eben ein englischer Begriff wahrscheinlich.
Ah, okay. Und in den USA hat das vielleicht mal gestartet, wissen wir gar nicht ganz genau. Aber wie hat das dann eigentlich denn in Deutschland mit dem Holzrahmenbau begonnen?
Ja, mit dem Holzrahmenbau hat es tatsächlich schon so vor 100 Jahren begonnen. Und die Inspiration, denke ich, kam auch aus Nordamerika. Man hat ja dann zu der Zeit auch schon die Welt bereisen können. Man hat sich angeschaut, was dort so vor sich geht und hat sich inspirieren lassen. Auch in Deutschland, wenn man jetzt 100 Jahre zurückdenkt, war es dann auch möglich, das Holz, also die Bäume so aufzuschneiden, dass man mit Standardquerschnitten arbeiten konnte. Und so hat sich dann ja, relativ früh auch schon ein Trend zum Thema Holzbau entwickelt. Also man kann sagen, ziemlich genau vor 100 Jahren.
Okay, also vor 100 Jahren haben wir angefangen. Und wieso gibt es dann in Nordamerika oder auch in Skandinavien so viel Holzbau und bei uns in Deutschland nicht so? Also warum hat sich das da vielleicht nicht so durchgesetzt?
Ja, Skandinavien ist ja auch ein sehr waldreiches Land. Auch dort hat es diese Entwicklung gegeben. Auch dort hat man sich natürlich mit dem dort sehr viel vorkommenden Holz beschäftigt. Also ganz viel Fichtenholz, Kiefernholz und so weiter. Und auch das hat man dort zum Bauen verwendet. Aber nun hat ja Deutschland eine ganz spezielle Geschichte. Und die hat natürlich auch auf das Bauen Einfluss genommen.
Okay, aber jetzt sagst du ganz spezielle Geschichte. Wir hatten ja auf jeden Fall diese Weltkriege. Und hat das das Bauen in Deutschland irgendwie verändert?
Oh ja. Oh ja, wir sehen es ja auch aktuell, wie sehr Kriege tatsächlich dann auch Materialflüsse auch verändern. Und dann hat man auf einmal Knappheit von Material, was vorher viel da war. Und natürlich, der Weltkrieg hat ja extrem viel verändert und Material wurde anderweitig verwendet. Es brauchte unheimlich viel Stahl, es brauchte unheimlich viel Beton, es brauchte Energie. Holz ist ja ein Energiespeicher, den man dann auch aus den Wäldern holen kann und sozusagen relativ schnell dann auch Energie erzeugen kann. Also es hat sich alles ganz krass verändert und insofern hat sich das Bauen auch verändert. Und diese Entwicklung, die jetzt gerade vor 100 Jahren so schön begonnen hat, die wurde natürlich unterbrochen und es hat alles ganz andere Vorzeichen. Man kann das vielleicht aus dem ja nun gerade leider laufenden Krieg in Europa ja auch ein bisschen vielleicht nachempfinden, wie sehr das alles beeinflusst.
Ah, okay. Also wenn man wäre theoretisch mit dem Holzrahmenbau wahrscheinlich weiter, wenn man quasi nicht das Holz ja verheizt hätte, um sich selber zu wärmen. Kann man das so sagen?
Ja, also wir haben ja eine Wechselklimazone. Mhm. Und das ist auch nicht ganz viel anders als in Schweden oder Norwegen oder Finnland. Und übrigens auch die baltischen Länder. Auch dort ist eine starke Tradition des Holzbaus. Wenn man jetzt in die wärmeren Regionen schaut, dann haben wir eher dort die mineralischen Bauweisen. Man baut dort eher so, dass man sich in Stein mit Stein umgibt. Das ist in den nördlichen Regionen, zu der wir ja gehören, hier Norddeutschland und weiter, aber das geht ja auch sicherlich bis zum Alpenraum, gehören wir zu den gemäßigteren Zonen. Wir haben sehr stark Wechselklima und das kann der Holzbau sehr gut vertragen. Das heißt, wir haben einmal den Bedarf an Wärmedämmung. Und dann haben wir natürlich auch wieder die Phasen von größerer Wärme und dieser Wechsel Tag, Nacht, Sommer, Winter, die Jahreszeiten. Das funktioniert mit dem Holzbau sehr gut und das können wir in Skandinavien hervorragend sehen, wie gut sich das dort bewährt hat und uralte Holzrahmenbauhäuser, also auch denn 100 Jahre alt durchaus. Also dort ist die Geschichte dann anders weitergelaufen als in Deutschland. Hier hat man eine andere Einstellung gefunden. Übrigens auch zu den Bauvorschriften. Das hat ja auch einen starken Einfluss genommen auf den Holzbau hier.
Ah, okay. Und kann man sagen, dass wir quasi diese Nachwirkung des Zweiten Weltkriegs bezüglich unserer Baumethoden heute quasi immer noch überwinden, weil es scheint ja auch, Holzbau scheint ja auch eine Überzeugungstat zu sein.
Ja, also hier irgendwie schon, weil es eben in manchen Regionen auch viel seltener vorkommt. Man sieht es einfach nicht so häufig. Und die dann mit Holz bauen, die haben sich intensiv damit beschäftigt und sich eben so ein bisschen abgekoppelt von dem, was die Nachbarn so tun. Und aus Überzeugung. Das ist dann tatsächlich Überzeugung, weil man sich damit be beschäftigt hat. Ja, wir haben ja auch durchaus die Bauhandwerker selber, die ja auch Entscheidungen treffen für sich in der einen oder anderen Bauart zu bauen. Und selbst die Zimmerer, die ja jeden Tag mit Holz bauen, haben auch in Stein gebaut. Das ist heute sicherlich nicht mehr so sehr der Fall. Heute bauen auch die Zimmerer für sich selbst auch mit Holz. Aber man hat es gesehen, viele Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg ist das tatsächlich ein bisschen verloren gegangen. Man hat nicht so richtig die Aufbruchstimmung gefunden, zu sagen, mit dem heimischen Holz, was wir in Deutschland haben, Deutschland ist ja das waldreichste Land Europas, von der Fläche her, nicht von den Flächenanteilen, aber von der Gesamtfläche her haben wir die größten Bestände. Und insofern liegt es ja auch nahe, dass man sich dann wieder mit dem Holzbau stärker befasst. Denn so viele Rohstoffe haben wir in Deutschland nicht. Und wir merken ja auch, dass alles das, was mit viel Energie hergestellt wird, eben auch heute ein Fragezeichen bekommt. Und ja, wir brauchen einfach eine Entwicklung hin zu energiesparenden Baumaßnahmen. Und dazu gehört ja Holzbau.
Okay, jetzt hast du gerade gesagt, ja, dass selbst damals die Männer und ja, immer Frauen vielleicht, aber auch ihre Häuser in Stein gebaut haben. Was haben die denn dann vorher gemacht, die Zimmermänner und Zimmerinnen, wenn die ja dich immer mit Stein, also auch außer bei Steinhäuser gebaut haben? Und vor allen Dingen die andere Sache, wann hast du denn jetzt erstmal mit Holzrahmenbau zu tun gehabt?
Ja, ich habe Zimmerer gelernt. Also es gab keine Tradition bei uns in der Familie, dass nun alle Zimmerer waren. Es gab, glaube ich, keinen einzigen. Ich war, ja, glaube ich, bin da so der Erste in der Familie. Also für mich war klar, ich wollte etwas mit Holz machen. Ich habe auch sehr gerne mich so als Tischler betätigt. Aber Zimmerer fand ich irgendwie noch toller, weil Gebäude, am Gebäude zu bauen, ist für mich ein Bedürfnis. Gute Gebäude herzustellen und in guten Gebäuden zu wohnen und so. Ich bin in einem Steinhaus groß geworden. Es gab eine Holzbalkendecke, es gab einen Dachstuhl aus Holz und das ist das, was die Zimmerer gebaut haben. Dächer aus Holz, so kennt man's und man hat dem Holz auch nicht viel zugetraut. Und man muss auch sagen, der Rohstoff Holz, der ist nach dem Zweiten Weltkrieg auch nicht wirklich weiterentwickelt worden. Es war nass, es war unsortiert, untermaßig. Also es war wirklich auch kein, und auch zu meiner Lehrzeit, ich habe 1984 ausgelernt, das ist wirklich, ja, meine Güte, 40 Jahre fast, ja. Das war nicht wirklich ein tolles Material. Das hat sich so krass geändert. Wir haben heute hervorragende Produkte, mit denen man super arbeiten kann. Also wirklich ganz andere Voraussetzungen, die wir heute haben. Wir knüpfen heute wirklich da an, wo wir ja vielleicht ja zu ziemlich genau der Zweite Weltkrieg 8 Jahre her, wo wir damals unterbrochen wurden, wir Hölzernen.
Okay. Ja, und jetzt ist mir noch eine Frage dazwischen gekommen. Und zwar habe ich mich gefragt, okay, Holzrahmenbau. Grundsätzlich können sich natürlich alle auch ein Video angucken auf unserem YouTube-Kanal, was ist eigentlich Holzrahmenbau? Da können wir erstmal sagen, Holzrahmenbau ist ja an und für sich, ich bereite die Wände vor in der Fabrik. Da sprechen wir dann nochmal drüber. Aber was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Holzrahmenbau und Fachwerk?
Oh ja, alle haben Fachwerk vor Augen, also das Sichtfachwerk. Das Fachwerk war notwendig, das Holzfachwerk. Man konnte früher vielerorts gar keine Häuser bauen, weil die Fundamente gar nicht stabil genug waren. Also das heißt, der Baugrund hat sich gesetzt. Er war in Bewegung durch Wasser, durch Frost und so weiter. Man hat ja nicht diese Betonfundamente gehabt. Auch das ist eine Erfindung von vor ungefähr 100 Jahren. Deshalb brauchte man das Fachwerk, weil das so hochflexibel ist und das verformt sich einfach mit. Das ist eine sehr elastische Angelegenheit. Und man hat dann diese Felder, die sich dann daraus entwickelt haben, einfach mit Stein ausgemauert. Oder man hat dann mit Lehm dort gearbeitet. Also mit verschiedenen Werkstoffen hat man dann praktisch dieses Fachwerk gefüllt und daraus Wände dann geformt. Ja, also das brauchte man dann irgendwann so nicht mehr, dieses Fachwerk, was ja die Stabilität des Hauses gebracht hat. Man hat dann ja Häuser gemauert. Beim Holzrahmenbau ist es ja etwas anders. Dort ist es ja so, dass wir im Grunde genommen sehr sparsam sind mit Holz. Also diese dicken Querschnitte, die wir aus dem Fachwerkhaus kennen, die brauchen wir da gar nicht. Und wir haben dort so eine Kombination aus sehr schlanken Querschnitten, die wir dann komplett ausdämmen, um möglichst viel Dämmung unterzubringen, und einer Beplankung, nennt man das, aus Holzwerkstoffen, die das Ganze stabilisiert. Und diese Kombi, die ist so effizient, einfach so naheliegend. Und diese Teile, die wir dort bauen, die kann man eben auch sehr gut transportieren, weil sie leicht sind. Also das heißt, ich kann sehr genaue Elemente herstellen. Ich kann sie dann beplanken, weil ich will ja die Wand sowieso schließen. Und der Holzrahmenbau bietet sozusagen eine Möglichkeit, auf sehr effiziente Art Wandbauteile herzustellen. Und sehr gerne produziert man die. Boah, das ist eben auch das Besondere. Das fällt bei Beton, das wird ja auch gemacht, Betonfertigteile, keine Frage. Aber das ist natürlich wahnsinnig schwer und man fragt sich eigentlich, brauche ich den ganzen Beton da eigentlich? Weil der dämmt ja gar nicht. Das heißt, unheimlich viel Masse, die ich da durch die Gegend fahre. Aber brauche ich tatsächlich diese Masse, wenn ich jetzt Hochhäuser baue, irgendwie 20 Stockwerke, dann kann man sich das ja vorstellen. Aber Einfamilienhäuser oder kleine Wohngebäude, die gar nicht so hoch sind, wozu?
Ja, nee, das stimmt. Ja, und vielleicht nochmal eine kleine, und dann starten wir auch gleich rein mit dem Bauen in der Fabrik, aber nur nochmal zur Abgrenzung, ne? Falls man jetzt vielleicht nicht von der ersten Folge mit dabei war und das jetzt die erste Folge ist, die man sich anhört, alles, was Holzrahmenbau ist, das kann ich jetzt aus der Erfahrung, die alles, was Holger bereits erklärt hat, schon sagen, das muss auch nicht immer wie ein Holzhaus aussehen, ne? Das kann auch sein, dass das Klinker außen hat. Weil das ist quasi die Fassade. Ne? Das kann auch ganz anders aussehen. Also ein Holzhaus ergibt sich nicht immer, auch Holzrahmenbau gibt sich nicht immer direkt als Holzrahmenbau zu erkennen. Das wird man vielleicht merken, wenn man mal reinkommt und man dann ein angenehmeres Raumklima hat oder so. Aber ansonsten wird es sehr schwer, das herauszufinden, wenn man das nicht im Bauprozess gesehen hat. Aber Holger, jetzt wollen wir tatsächlich durchstarten. Und zwar, ja, du hast gerade gesagt, das wird eigentlich angeliefert. Das heißt, dieses ganze Haus, was ich mir so erplant habe oder was man dann zusammen plant, das wird in der Fabrik gebaut. Und was sind da denn jetzt die großen Vorteile?
Ja, vielleicht gehen wir auch noch mal so ein bisschen wieder auf die Geschichte ein, die wir ja so haben. Denn es haben sich so nach dem Zweiten Weltkrieg, so in den 60er Jahren, haben sich die ersten Fertighausunternehmen entwickelt. Die haben dort praktisch wieder angeknüpft, wo man dann vor den Weltkriegen aufgehört hat. Man hat Häuser vorfabriziert. Es war ja sowieso in Deutschland eine enorme Aufbruchsstimmung, der VW Käfer. Also der Volkswagen. Man konnte es sich leisten. Man hat davon geträumt, dass sich auch jeder ein Einfamilienhaus leisten kann. Und das wollte man gar nicht alles auf der Baustelle mit Steinen bauen, sondern wie soll man das leisten, für so viele Menschen Häuser zu bauen? Also hat man davon geträumt, das in Fabriken vorzufertigen. Und das war auch eine Tendenz, das hat auch insofern funktioniert. Diese Unternehmen sind auch entstanden als Fertighausunternehmen. Ich habe übrigens, ich habe ja Zimmerer gelernt, ich habe gar nicht gewusst, dass Fertighäuser aus Holz gebaut sind. Das habe ich erst später erfahren und im Studium haben wir das dann vertieft. An dieser Fachhochschule, an der ich war, in Hildesheim, dort hat man das intensiv gelehrt. Und da habe ich eigentlich erst erfahren, ich habe Holztechnik studiert, da habe ich eigentlich erst erfahren, ach Donnerwetter, man kann ja ganze Häuser aus Holz bauen. So funktioniert das also. Und ja. Man, ja, die Fertighausindustrie hat das gar nicht nach außen so sehr transportiert, wir bauen Holzhäuser oder so. Die meisten Fertighäuser hatten nämlich eine Fassade aus Schiefer, aus Putz, aus was auch immer und nicht weniger, gerade bei uns hier in der Region, haben dann auch ein Mauerwerk bekommen. Ich habe übrigens als Zimmerer, um das nochmal zu sagen, auch jede Menge Holzfassaden an Steinwände gebaut. Also es sind tatsächlich zwei ganz unterschiedliche Dinge. Wir haben die tragende Wand, da haben wir über Fachwerk gesprochen, da haben wir über Mauerwerk gesprochen, jetzt über Holzrahmenbau. Und dann haben wir davor die Fassade, über die wir ja schon intensiv uns unterhalten haben. Dann haben wir die Fassade davor und wir können jede beliebige Kombination tatsächlich wählen. Also was eine Holzfassade hat, muss noch lange kein Holzhaus sein. Was eine Steinfassade hat, ist vielleicht ein Holzhaus, weil einfach dann die Holzkonstruktion dahinter ist und der Stein nur die Fassade. Also Fassade und tragende, wärmedämmende Konstruktion, zwei ganz unterschiedliche Dinge, die man nicht in einen Hut werfen sollte.
Ja, das scheint mir auch so. So, aber jetzt wollen wir mal wieder zurück auf die Fabrik kommen. Das heißt, bauen jetzt ein Haus mit meinem Zimmermann oder mit der Zimmerfrau oder so zusammen. Und dann sagt er, jo, Leute, wir brauchen das Haus, das ist so groß und so sehen die Wände aus, baut mal. Und wie geht's dann weiter, Holger?
Ja, genau. Also wenn ich dann ein Wandelement herstellen möchte, dann muss ich schon wissen, wo die Fenster sitzen, wo die Haustür ist und so weiter. Und ich möchte auch wissen, wie groß sie sind. Also es geht in diesem Holzhausbau immer so, egal ob das Fertighäuser sind, die irgendwo in der Fabrik gebaut werden oder in einer Zimmerei, was wir viel stärker verfolgen, das individuelle Bauen, also in einer Manufaktur sozusagen, Einzelstücke, das ist das, was wir eigentlich mehr verfolgen. Wir wollen nicht die Großserienproduktion hier jetzt besprechen, sondern wie funktioniert das eigentlich, wenn in einer Zimmerei, die auch eine Werkhalle hat, in der vorgefertigt werden kann, arbeitet. Also, ja, es muss geplant werden. Das ist also elementar. Und jeder, der sich in der Branche mit dem Vorfertigen von Wänden befasst, muss das Thema Planung im Griff haben und haben sie auch im Griff. Und da sind diese Betriebe, auch wenn sie ein bisschen kleiner sind, alle sehr modern ausgestattet. Also das funktioniert auf jeden Fall.
Okay, und dann hast du ja gesagt, okay, man muss viel planen im Vorfeld. Wie groß sind eigentlich denn der Vorteil der Vorfertigung? Und vielleicht ist es ja für die Baufamilie oder für den Investoren auch manchmal so ein bisschen knifflig, wenn wir dann hier mit ganz vielen Fragen konfrontiert werden, die dann so endgültig sein müssen, oder?
Ja, ich habe ja auch Häuser gebaut meiner vorigen Tätigkeit und wir stellen viele Fragen. Aber was ist denn die Alternative dazu? Wenn wir jetzt das ganze Rohmaterial zur Baustelle bringen, wollen wir uns denn da jeden Morgen treffen und besprechen, was wir denn jetzt heute mal für eine Wand bauen und wo denn da wohl die Fenster sein sollen? Das kann ja nicht die Alternative sein. Und so wie wir heute arbeiten, digital vernetzt, natürlich arbeiten wir da digital und planen das alles vor. Und es gibt einen ganz wesentlichen Grund, und du hast nach den Vorteilen gefragt, einen ganz wesentlichen Grund, wenn ich meine Bauhandwerker, also die Zimmerer, zur Baustelle schicke und die dort erstmal Strom suchen, Werkzeuge auspacken, Material hin und her tragen, dann haben wir tatsächlich am Ende des Tages effektiv nur 5 bis 6 Stunden gearbeitet. Viel mehr kommt da gar nicht raus. Der Rest ist eigentlich immer, ich muss mich erstmal einrichten, sodass ich überhaupt arbeiten kann und wo ist eigentlich das Material und so weiter. Wenn ich in einer Werkhalle vorproduziere, dann brauchen nicht die Autos durch die Gegend zu fahren, sondern die Mitarbeiter kommen im Fahrrad idealerweise zur Arbeit und fangen direkt morgens um 7 an, sich mit dem Werkstück zu beschäftigen und haben ihr Werkzeug genau da, wo sie es brauchen. Und es regnet auch nicht. Und es ist eine gute Arbeitsatmosphäre und jeder weiß, was er zu tun hat. Es ist natürlich ein grandioses Erlebnis und das möchte ich natürlich auch an der Stelle sagen, wenn man dann das, was man vorfabriziert hat, dann auf der Baustelle zusammenbauen kann und in 0, nichts dann praktisch das Haus entsteht. Das ist, also das, deshalb wird man Zimmerer, weil das ein großartiges Erlebnis ist, dass die Vorplanung dann eben stimmt und das Haus ganz, ganz schnell entsteht.
Ja, das muss ich auch sagen. Ich war ja bei einem unserer Holzbauexperten der Zimmerei Karl-Heinz Meyer und die waren da auch fleißig am Wände produzieren und das geht teilweise so rucki-zucki. Also wenn ich mich dann eine halbe Stunde mit Leuten unterhalten habe, dann konnte ich schon sehen, okay, die sind jetzt schon ein ganzes Stückchen weiter. Also man sieht den Fortschritt relativ schnell und vor allen Dingen sind das ja auch sehr spezialisierte Leute, ne? Also die bauen dann eine Wand nach der anderen und die machen halt immer das und wissen, wo ihr Werkzeug ist. Also das ging wirklich, also es ist wirklich beeindruckend. Das sollte man sich auf jeden Fall, wenn man die Chance hat, sich mal angucken.
Vielleicht, Sascha, noch ein Aspekt dazu.
Ja.
Wenn wir die Bauhandwerker in unsere Städte und Orte transportieren, sind sie immer mit Fahrzeugen und Autos unterwegs. Das ist ja auch für die klimatische Entwicklung, die wir genommen haben, ja auch gar nicht schlau. Wie viele Handwerker müssen 100 Kilometer zu ihrer Baustelle fahren, um dann 5, 6 Stunden später wieder zurückzufahren? Also das macht ja gar keinen Sinn. Es ist einfach verlorene Lebenszeit. Es kostet Energie ohne Ende. Die Autos parken die Städte zu. Das macht alles gar nicht so sehr viel Sinn, wenn man das tatsächlich etwas schlauer anfängt und mit Vorplanung anfängt und sagt, okay, jetzt haben wir alles geklärt und jetzt wissen wir auch, wie wir die Wände und die Decken und die Dächer bauen sollen. Und dann wird das alles wunderschön vorfabriziert, dann kommt einmal der große LKW und dann ist das am Abend, steht das Ganze.
Ja, das stimmt. Und wie muss ich mir das denn eigentlich heute vorstellen in einer Zimmerei? Die kriegen quasi all ihre Fragen und vielleicht ist da auch nochmal so ein bisschen der Punkt drin, was ist denn jetzt eigentlich der große Unterschied zum Fertighaus? Wir sind da mal so ganz grob drauf eingegangen. Also das Fertighaus ist eigentlich so ein Massenprodukt, aber wenn ich jetzt mit der Zimmerei zusammenarbeite, dann bin ich ja hier einfach wesentlich effizienter und individueller, oder?
Ich beobachte das ja auch. Wo ist eigentlich der Unterschied? Das ist sehr interessant. Ich habe den Eindruck, dass bei den großen industriell herstellenden Betrieben eher die Kaufleute das Sagen haben. Und da geht es immer um Sparen, Sparen, Sparen. Wie kann man noch günstiger? Und dann wird am Material gespart. Ich will da niemandem zu nahe treten. Und es gibt da auch alle Facetten von Unternehmensphilosophien. Ich kann aber nur sagen, dass das in den Zimmereien tendenziell nicht der Fall ist. Dort haben die Techniker das Sagen. Es sind nämlich Zimmermeister, die dort die Entscheidung treffen. Und ich kenne keinen Zimmermeister, der in der Region Holzhäuser bauen will für seine Stammkunden und dass der jetzt anfängt, am Material zu sparen, das macht gar keinen Sinn. Der wird das immer mit einer hohen Qualität tun wollen und deshalb ist es interessant, sich mit einer Zimmerei, einer Manufaktur, die Einzelstücke baut, tatsächlich auch auseinanderzusetzen und zu prüfen, kann es sein, dass das interessantere Angebot ist. Denn letztendlich, und das ist ja auch ein Teil unserer Entwicklung, wir werden nicht quadratkilometerweise überall noch Baugrundstücke erschließen, um jedem noch ein Einfamilienhaus da drauf zu stellen, was man in einer Serienfertigung vorfertigen könnte, sondern es geht eben darum, dass wir in den Beständen, die wir haben, wo große Gärten sind, die man vielleicht heute gar nicht mehr haben möchte, dass wir dort dann den Anbau machen, dass wir eine Aufstockung machen, dass wir das obere Geschoss ersetzen. Und das ist alles Holzbau. Und dort, wir arbeiten ja viel, viel stärker in den Bestand hinein, weil bei uns hier in der Kleinstadt ist die Liste an Menschen, die ein Grundstück suchen, irgendwie, ich glaube, 300 oder 400. Also
okay, krass.
Irre krass lang. Und es ist ja auch gar nicht möglich, dass wir die ganzen Flächen zur Verfügung stellen, um alle Menschen in Einfamilienhäusern unterzubringen. Das wird, dafür ist das Land viel zu dicht besiedelt, um das funktionieren.
Und ja, jetzt natürlich noch eine andere Frage. So ein Zimmermeister oder eine Zimmermeisterin, die arbeiten ja heute ja mit EDV, also na, ohne Computer, sind die eigentlich auch aufgeschmissen. Wie war das aber früher?
Ich habe neulich, das ist ganz spannend, ich habe neulich mal unter Zimmermeistern eine Frage gestellt und dazu habe ich drei Bilder gezeigt. Und zwar, das eine Bild war tatsächlich 100 Jahre alt. Da haben die Zimmerer vor Ort das Holz verzimmert. Dann ein Bild, das ist jetzt eher so aus meiner Lehrzeit, eher so 40 Jahre vielleicht alt gewesen. Dort hat man tatsächlich auf dem Zimmererplatz in der Zimmerei verzimmert. Da war man schon in der Lage, das Holz auf den LKW zu packen und nämlich zur Baustelle zu fahren. Das konnte man vor 100 Jahren noch nicht so ohne weiteres. Da war ja, das war ein bisschen schwierig mit dem Transport. Und dann das dritte Bild, dort habe ich eine automatische Abbundanlage gezeigt, wie sie heute so in vielen Zimmereien stehen, wo praktisch mit CNC gearbeitet wird, mit also Computertechnik gearbeitet wird. Das ist heute Standard geworden. Ich habe die Zimmerer gefragt, ist das Wissen eigentlich größer geworden von vor 100 Jahren bis heute? Da haben die gesagt, nein, eigentlich nicht. Eigentlich haben wir nicht mehr Wissen, sondern die Methoden haben sich nur geändert. Wir gehen heute einfach anders vor, weil wir andere Möglichkeiten haben. Aber noch immer wissen wir sehr genau, wie wir Holz verbauen und was können wir mit Holz realisieren, wie machen wir das, welche Materialien sind geeignet. Das wussten die vor 100 Jahren ganz genauso wie wir. Wir hatten nur Schwierigkeiten, diese schlanken Querschnitte herzustellen. Das geht heute natürlich viel einfacher. Die Methoden ändern sich und deshalb ist es so wichtig, dass wir heute in der Zimmerei diese Methoden eben haben und dann auch diese vielen Anforderungen auch erfüllen können, die wir heute an das Bauen stellen. Und Gott sei Dank haben wir das richtige Material. Wir haben Holz und Holz ist ja als Material unverdächtig und wir sind da ja in Sachen Klimabilanz einfach dann ja auch im Vorteil. Da haben wir Glück, dass wir mit so einem Material arbeiten können.
Ja, das klingt ganz so. Und ich meine, das ist ja auch nicht nur, ich sag mal so, in der Holzbaubranche so, sondern das ist ja auch in vielen anderen Branchen, ne? Dass die Techniken sich weiterentwickeln und dass man, sage ich mal, das, was früher jemand können musste, heutzutage gar nicht mehr gefragt ist, weil es vielleicht zum Beispiel ein Bauteil gibt, wo ich einfach nur das Bauteil wechsle. Wenn man jetzt auch an die Kfz-Leute denkt, ne? Jeder, der mal mit dem Auto gewechselt war, dann heißt es nicht mehr, ja, wir müssen da einen kleinen Teil austauschen oder wir müssen ein Modul austauschen und dann klappt das wieder, ne? Das heißt, natürlich geht da altes Wissen manchmal vielleicht auch verloren, aber es entsteht halt Neues und ich habe da nicht mehr so den Anspruch darauf, alles wissen zu müssen. Nichtsdestotrotz, wir brauchen natürlich den Mann oder die Zimmerin auch Maße für seine Planung. Und ja, wo kommen denn eigentlich die Maße her? Kommt das vom Architekten, fährt er auf das Baugrundstück und sagt, ja, hier können wir mal gucken, was wir da hinbauen? Oder wo kommen die Maße?
Ja, das, also wenn wir den Bestand bauen, dann müssen wir tatsächlich ein Aufmaß erstellen. Dann gehen wir dorthin und messen das bestehende Gebäude und planen dann praktisch dort einen Anbau oder eine Aufstockung oder was auch immer. Wir gucken uns das sehr, sehr genau an. Es arbeitet immer ein Team an Sache. Es gibt im Grunde genommen mehrere Aspekte, die man nacheinander abarbeiten muss. Das eine ist, was darf ich überhaupt auf diesem Grundstück bauen? Darf ich das erweitern? Wir haben das zum Beispiel jetzt hier auch über unserem Büro. Da überlegen wir uns jetzt gerade eine Aufstockung zu machen und das klären wir jetzt mit dem Bauamt, ob das denn überhaupt möglich ist. Und ich muss vorher noch zu dem Statiker fahren und sagen, kannst du nochmal gucken, kann man da tatsächlich noch eine Etage draufbauen oder ist das vielleicht auch gar nicht stabil genug, dieser Unterbau? Also das heißt, wir gucken, was dürfen wir? Wie weit ändert sich die Nutzung eines Gebäudes? Ist das zulässig? Darf man auf diesem Grundstück so etwas tun? Ist das stabil genug? Und dann gehen wir in die Konstruktion rein. Wenn da überall freie Fahrt ist, dann gehen wir in die Konstruktion hinein und schauen uns an, wie setzen wir denn praktisch unsere Konstruktion direkt an das Gebäude an? Und das wird alles vorgeplant. Heute ist es sogar so, wir haben gerade, entwickeln sich die Aufmaßsysteme. Das heißt, wir arbeiten heute mit 3D-Scannern. Das ist noch nicht in allen Betrieben umgesetzt, aber die ersten Betriebe haben das jetzt gemacht. Das heißt, wir sind mit dieser ganzen Aufmaßthematik heute viel, viel schneller durch. Und da nehmen wir praktisch alle Dinge auf, die jetzt auch entwickelt werden und auch bezahlbar werden. Diese Scanner gab es natürlich schon immer. Die haben einfach so viel Geld gekostet, dass sich das gar nicht gelohnt hat. Heute sind sie jetzt bezahlbar. Das kennen wir ja an vielen Techniken. Dann wird das bezahlbar. Und vor allen Dingen, wir haben die Schnittstelle zu unseren Programmen. Die sind geschaffen. Das heißt, dieses digital vernetzte Arbeiten geht immer besser. Und wir können heute, und das ist jetzt praktisch die Bauchfamilie, können wir mit E-Mails, wir können sie sogar mit einbeziehen, indem wir sagen, sie können tatsächlich ihr Gebäude am Bildschirm selber drehen und da reingucken. Hat er das dann alles richtig verstanden? Möchte ich das so haben? Also es entwickelt sich immer weiter. Der Zimmerer hat es gelernt, mit diesen Techniken umzugehen und arbeitet immer weiter damit. Also der Zimmerer ist da, obwohl er so einen alten Werkstoff hat, der schon uralt ist, ist er, glaube ich, da ganz gut aufgestellt.
Ja, das stimmt. Das durfte ich auch super schon mal sehen. YouTube-Video gibt es auch zu. Das heißt, die Aufstockung auf unserem YouTube-Kanal, da war ich nämlich bei der Kai Kelting GmbH, einen unserer Holzbau-Experten, habe mit Arne Wiebige gesprochen. Und der hat mir nämlich gezeigt, auch so ein Modell, ne? Also so ein 3D-Modell am Computer, das konnte er per Mail verschicken und dann konnte ich mir das angucken und so. Und da ging es dann auch dann direkt weiter und ist es ja, wenn das dann eine Abnahme bekommen hat, konnte einfach auf Knopf drücken und dann ist es an die Abbundanlage geschickt worden, das Ganze, und dann wurde das einfach gesägt. Ne? Also bis dahin hat das den Computer nicht verlassen, also ist viel, viel quasi vorher geplant worden, also wirklich auch eine spannende steht. Aber jetzt noch eine Frage, ne? Eine Frage ist noch, und zwar, das klingt alles so toll, ne? Wenn wir uns darüber unterhalten, ne? Mich begeistert es eigentlich auch mit dem Thema Holzrahmenbau, ich würde mir auch schon tatsächlich die Frage stellen, ne? Und warum sollte ich überhaupt mit Massivhaus bauen? Ne? Aber warum sind die Deutschen dann so zurückhaltend beim Holzrahmenbau?
Ja, das ist tatsächlich auch in den Regionen ja etwas unterschiedlich. Nun ist es ja nicht so, dass ich jetzt sagen würde, Mensch, jetzt bauen wir alle nur noch Holz und es gibt das andere alles gar nicht mehr. Jedes Material hat ja seine Berechtigung und jedes Gebäude, das mit Holz gebaut wird, beginnt auch mit einem Betonfundament und das wollen wir ja auch gar nicht verändern. Weil jedes Material wird gebraucht, ob das Stahl ist, ob das Mauerwerk ist, ob Beton ist. Es gibt für alles einen Bedarf. Und ich glaube allerdings, dass der Holzbau ja noch längst nicht dort ist, wo er sein könnte oder sein sollte, um energiearm tatsächlich auch zu bauen und dann auch in dem Verbrauch gering zu sein, kleiner Flächenverbrauch, die Herstellungskosten und so weiter. Also ja, warum sind die Menschen so zurückhaltend? Wenn ich ein Haus baue, ich bin ja als Baufamilie, wir sind ja keine Bauexperten. Mhm. Und das ist wahrscheinlich die größte Investition, die diese Familie in ihrem Leben tätigt. Und da habe ich auch völlig vollständiges Verständnis dafür, dass das natürlich Vertrauenssache ist. Und wenn ich überall nur Mauerwerk sehe, dann ist das ja erstmal vertrauenserweckend. Mensch, guck mal, alle bauen so, dann ist das ja wohl das richtige Material. Warum soll ich das anders machen? Und deshalb dauert das wirklich auch eine gewisse Zeit, bis sich dann Stück für Stück, manche sind da ein bisschen mutiger, beschäftigen sich vielleicht ein bisschen intensiver damit, haben auch vielleicht mehr gefragt, haben sich auch mit den Betrieben beschäftigt und haben dann festgestellt, ach Donnerwetter, der baut ja das ganz oft pro Jahr, dass dort Gebäude entstehen, das habe ich ja gar nicht gewusst. Da sind unsere Zimmerer jetzt auch nicht gerade diejenigen, die Sachen Marketing da jetzt wahnsinnig viel investieren und da jetzt auf dem Wochenmarkt stehen. Das tun sie nun nicht, sondern sie arbeiten auch oft eher so ein bisschen verborgen. Ich kritisiere das eigentlich auch immer so ein bisschen. Sie dürften auch mal ein bisschen lauter werden oder auch Bilder zeigen und so weiter. Das ist ja auch ein Grund, weshalb es das moderne Haus, diese Plattform gibt, damit mehr Menschen davon erfahren. Deshalb erzählen wir das ja auch ganz gerne, was da so passiert, dass man da ein bisschen Zutrauen dazu bekommt. Und es ist keine, das kann ich vielleicht so sagen, es ist nicht mehr Forschung und Entwicklung, was wir dort betreiben, sondern es ist so, dass wir eine bewährte Bauart haben, die jetzt seit vielen, vielen Jahrzehnten entwickelt ist, die basiert auf ganz viel Erfahrung und da muss niemand befürchten, er würde jetzt hier experimentell unterwegs sein und niemand weiß, wie es genau geht, sondern nein, man muss sich natürlich mit dem Betrieb beschäftigen. Der Betrieb sollte auch zeigen, was er schon so gebaut hat und wie er da so vorgeht. Aber da kann man schon Zutrauen haben. Das ist hochentwickelt und ich habe ja auch schon viele, viele Literatur dazu verfassen dürfen. Es ist ganz, ganz, ganz viel einfach auch klar und die Produkte sind vereinheitlicht und also da kann man wirklich zutrauen.
Ja, das sind auf jeden Fall bestehende Systeme, die es da so, ja, wie ich das zum Beispiel gesehen habe, bei meinen Besuchen in Autounternehmen oder in den Zimmereien auch immer gesehen habe. Aber ich glaube, du hast da noch einen ganz, ganz guten Punkt angesprochen. Ja, und zwar, ich glaube, um diese Vorbehalte zu überwinden, da bin ich gleich noch interessiert an deiner Sicht. Aber was ich halt glaube, ne, wenn wir jetzt mal einen Vergleich machen zwischen einem Fertighaus und einem Holzrahmenbauhaus, ne, dann ist bei einem Fertighaus, dann sehen die Leute in einem Prospekt ein fertiges Haus und sagen, ja, bau das mal, das sieht doch gut aus. Weil die müssen sich ja gar nicht mit beschäftigen, ist das Holzrahmenbau oder nicht. Und wenn die individuell planen, dann muss ich mich da wirklich mit befassen. So, und ich glaube, das ist halt so ein bisschen der Unterschied, der da auch besteht. Oder was meinst du, was braucht es noch, um diese Vorbehalte zu überwinden? Einfach nur Aufklärung?
Ja, also für mich ist es immer die Frage, das Material steht eigentlich gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern ich finde, man muss ein gutes Gefühl haben zu seinem Baupartner, mit dem man sich halt dann auf die Reise begibt und diese große Investition tätigt. Und dabei muss man einfach ein gutes Gefühl haben. Wenn es dann im Bauch schon so, sich so komisch anfühlt, dann sollte man davon Abstand nehmen, dann hat man noch nicht den richtigen gefunden.
Mhm.
Und es für mich war, also ich habe ja auch viele Jahre auch Häuser bauen dürfen und auch mit vielen Baufamilien zu tun gehabt. Für mich war immer entscheidend, dass man versteht, was die Baufamilie, worauf es ihr ankommt. Letztendlich gibt es für alles eine Lösung und dieses Individuelle, das ist ganz wichtig. Das gilt für ein Einfamilienhaus, falls man noch mal ein Grundstück erwerben konnte, gilt es natürlich genauso. Und noch mehr gilt es für die Bestandserweiterung. Das heißt, ich habe ein altes Gebäude, was ich weiterentwickeln möchte. Und wie geht es damit weiter? Kann ich hinten im Garten ein Gebäude bauen? Mache ich das als Anbau, als Aufstockung? Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und das ist ja noch individueller. Und insofern halte ich viel davon, also das ist mein Ansatz, mit einem regionalen Baupartner zu arbeiten, der auch hier in der Region verhaftet ist und bauen will, seine Stammkunden hat. Und der kann es sich gar nicht leisten, da etwas Schlechtes zu bauen. Das geht gar nicht. Die sind vernetzt, wiederum mit dem Architekten, der das mit dem Bauamt klärt, mit dem Statiker, der das alles untersucht und dann die Konstruktion mit dem Betrieb zusammen definiert. Und letztendlich hat man dann im Betrieb seine Werkplaner, die dann das Ganze umsetzt und dann zu fertigen Bauteilen bringt. Und dann werden die Bauabläufe geplant. Und diesen Prozess, da müssen alle mitmachen, sowohl die Baufamilie, die sagen muss, ja, was möchte ich denn eigentlich? Die Architekten, die Statiker, der Betrieb. Solche lokalen Netzwerke, das ist am Ende das, was überzeugend ist. Die haben Erfahrung miteinander und die wissen, wer macht was, wo sind die Schnittstellen. Die Daten werden übergeben, man weiß genau, man muss jetzt nicht immer wieder von vorne anfangen, sondern man baut immer darauf auf, was der andere schon geplant hat. Dazu muss man nicht jetzt ein Riesenunternehmen sein, sondern das kann man heute auch in dieser kleinen örtlichen Struktur darstellen. Also ich Für mich, wenn ich jetzt investiere, mache ich das gerne mit einem örtlichen Baupartner. Und da hat man dann ein gutes Gefühl. Und das muss man auch hinterfragen, wie funktioniert das genau, wer ist das, den möchte ich kennenlernen. Und dann letztendlich, man hat ja auch so ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein Dreivierteljahr, je nachdem, was es ist, miteinander zu tun. Und das soll dann schon passen. Das soll dann schon eine gute Arbeitsatmosphäre sein, dass es dann auch zum Ergebnis kommt.
Ah, ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wer übrigens so einen netten Baupartner und nette Baupartnerin finden möchte, ne, auf unserer Webseite findet ihr unter Holzbau-Experten finden. Unser Holzbau-Experten. Schaut da gerne mal vorbei. Vielleicht ist da was bei euch in der Region oder jemand bei euch in der Region. Und genau. Dann habe ich eine letzte Frage noch. Und das fand ich, hast du auch gerade gesagt, ne, entweder überhaupt beim Bestand oder. Auch eine Kombination von verschiedenen Bauverfahren ist ja möglich. Ne, von irgendwie mit Beton, Massivbau oder Fertigbauelementen. Alles kann ich machen. Muss die Baufamilie sich oder der Investor oder die Investorin, müssen die sich entscheiden, entweder oder, Holzrahmenbau oder Massivbau, oder ist das?
Ja, es entscheidet sich über den Baupartner am Ende. Aber es ist auch tatsächlich eine grundsätzliche Entscheidung. Will ich das alles vor Ort haben? Möchte ich, dass vor Ort alles gemauert und gemacht und getan wird? Mit all den ganzen, ja, man braucht halt Flächen dann, indem man das Material lagert und so weiter. Weil beim Holzrahmenhaus ist ja eher so der zarte Eingriff. Also, das ist der kurze, schnelle Eingriff. Und da sind jetzt keine Steinhaufen und Mörtel und Sandhaufen und ich weiß nicht was alles. Das ist alles geht ein bisschen anders. Und es geht einfach schneller. Und der entscheidende Punkt ist, es ist halt auch trocken. Dadurch, dass wir eine hohe Geschwindigkeit haben, erstmal ist das Material schon mal trocken, das ist, was schon mal gut ist. Ich habe nicht so viel mit Feuchtigkeit zu tun. Und dadurch, dass schneller gebaut wird, habe ich auch weniger Risiko, dass Wasser währenddessen eindringt. Denn ja, wenn ich das Dach ersetzen will, ja, dann möchte ich natürlich auch, dass es schnell geht. Also da kann ich ja nicht anfangen, jetzt da noch Mörtel anzurühren an der Baustelle und zu sagen, Mensch, heute haben wir mal wieder eine Schicht gemauert. Das sind halt Verfahren, die sind dann eben weniger gut geeignet und deshalb würde ich da sagen, das sollte man auf jeden Fall prüfen. Ob da nicht dann in Holzbauart das eben auch möglich ist und dass man da vielleicht auch dann fündig wird und Baupartner finden.
Ja, das klingt doch auf jeden Fall. Ja gut, dann würde ich erstmal an dieser Stelle sagen, danke Holger für die interessanten Einblicke heute. Und ja, obwohl der Holzrahmenbau ja für viele neu ist, steckt noch viele, ja, viel Entwicklung und viel Erfahrung stecken da bereits drin. Das haben wir heute auf jeden Fall gelernt. Ja, jetzt ist natürlich noch die Frage, wie geht's weiter, Holger? Also wir werden ja noch, also das ist ja unser Anfang einer Serie, wir werden ja mindestens drei Teile machen zum Thema Holzrahmenbau. Ja, wie geht es weiter im Teil 2?
Ja, also ich würde vorschlagen, dass wir mal ein bisschen genauer reingucken, dass wir uns auch mit den Materialien beschäftigen und dann mal gucken, was wird denn da so eingesetzt, was ist das für ein Material, gibt es da Alternativen dazu, wie entscheidet man sich da, wenn man jetzt mal etwas genauer reinguckt. Heute haben wir ja mal das ganz Grobe mal angeschaut und jetzt würde ich sagen, also ein bisschen dichter dran gehen an das Gebäude. Und wir schauen mal ganz genau, was da so gebaut wird und mit welchem Material, sodass wir das auch kennenlernen.
Sehr gut. Also, und wer das nicht verpassen möchte, ne, der ist natürlich herzlich eingeladen, in 14 Tagen reinzuhören in die nächsten Folge. Oder falls ihr das nachträglich hört, dann könnt ihr natürlich jetzt gleich sofort die nächste Folge hören. Genau, wir würden uns riesig freuen. Denn wir sind heute erstmal am Ende. Ich sage nochmal danke, Holger, für deine Zeit. Und ja, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns entweder den Podcast abonniert oder mal bei YouTube bei uns vorbeischaut. Da gibt es manchmal immer neue, also gibt es immer wieder neue Videos zum Thema. Da gibt es auch ein ganz tolles Video, das verlinken wir euch auch in den Shownotes zum Thema Holzrahmenbau. Da haben wir auch was Visuelles dazu. Genau. Und ansonsten, wer Fragen hat, ne, wir machen demnächst mal eine Folge nur mit euren Fragen, entweder unter dem Instagram-Beitrag oder bei uns auf der Webseite. Stellt einfach einen Kommentar oder schreibt uns einfach an redaktion@das-moderne-haus.info. Da dürft ihr uns auch gerne eine Mail hinschreiben mit einer Frage. Da freuen wir uns riesig. Dann machen wir demnächst mal eine, ja, Fragen-Episode. Ja, und ansonsten euch eine schöne Zeit und wir hören uns in 14 Tagen, oder?
Das machen wir so. Also, ich freue mich schon darauf. Dann Grüße an alle.
Alles klar, bis dann. Ciao.